okay, ich kann meine Ängste, meine Welt nicht so mini klein schrumpfen lassen und ich stehe aber auch so an der Wand, also habe ich meine Sachen eingelagert und habe gesagt, ich versuche jetzt das, was ich habe, wirklich als Vorteil zu nutzen und ortsunabhängig zu arbeiten und mich auf den Weg zu machen, um meinen Geist zu weiten und auch wirklich zu merken, was es da draußen sonst noch geben kann, um auch Weite in mein Denken zu bringen. Hab Geduld und versuch immer darauf zu hören, was in dir so ein positives Kribbeln und Vibrieren irgendwie so auslöst. Und dann versuch dem nahe zu gehen, weil das sind die Momente, wo du dich lebendig fühlst. Und darum geht es doch eigentlich irgendwie, wenn man nachher zurückblickt. Und vielleicht würde ich auch wirklich ganz klar sagen, vertrau oder setz auf das Timing deines Lebens. Und das ist nirgendwo auf einer Timeline mit irgendwelchen Alterszahlen definiert, sondern das kann sich erst entfalten, wenn du dich selbst auf deinen Weg machst. Und da ist vieles möglich, aber nichts ist ein Muss.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, auch gut. Neue Impulse zum Frausein, zu gesellschaftlichen Erwartungen und dem eigenen Timing ab 30. So heißt das neue Buch meiner heutigen Gästin. Sie schreibt über sich selbst, ich bin 37 Jahre alt, Single und kinderlos, bin Freelancerin und habe einen Hund. Und sie sagt, meine Lebensumstände sind ziemlich weit weg von den Erwartungen, die die Gesellschaft an Frauen mit Mitte 30 stellt. Und dass das voll okay ist, musste ich erst lernen. Und genau darüber, über dieses Learning und das Bild der Frau in unserer Gesellschaft, spreche ich heute mit Texterin und Autorin Jennifer Klinge.
Hallo.
Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Meine Podcast-Premiere.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Aber ich bin mir sicher, dass das bestimmt fantastisch wird. Soll ich eigentlich Jennifer oder Jenny sagen? Womit fühlst du dich eigentlich wohler?
Sag gerne Jenny. Also, ja.
Das Weil auf deinem Buchcover steht Jennifer?
Genau, das ist auch schon eigentlich, aber um so diesen persönlicheren Rahmen, so hat es sich halt irgendwie so mein Leben lang durchgezogen. Und ich glaube, das tut der Aufregung auch ganz gut.
Nicht Jennifer zu sagen,
ja,
sondern Jenny.
Hat immer eine gewisse Distanz auch, ja.
Jenny, du kommst aus der, in Anführungszeichen, Feinstadt der Kölner, aus Düsseldorf. Du bist mit dem Auto gekommen, aber wenn du mal mit dem Zug fährst oder fliegst, wo sitzt du? Lass uns mal anfangen mit der Einstiegsfrage dieses Podcasts. Fenster oder Gang?
Das kommt in der Tat total darauf an, welches Reisemittel ich wähle. Im Flugzeug wähle ich immer den Gang. Einfach, weil ich einfach so ein Thema auch mit Beinbewegung und Thromboseangst habe und denke, okay, ich brauche ganz viel Flexibilität. Im Zug mag ich aber Fensterplatz super gerne. Da stresst mich der Gang.
Du sag mal, Jenny, du kommst ja aus einer Schaustellerfamilie. Darüber schreibst du ja auch so ein bisschen in deinem Buch. Mit welchem Bild der Frau bist du denn dann quasi groß geworden? Was ist dir vermittelt worden?
Es ist gar nicht mal irgendwie so ganz klar für mich zu benennen. Vielleicht ist es auch noch treffender, dass, wenn wir jetzt über das Thema Schausteller sprechen, dass mir eher ein Familienbild und eine Konstellation für das spätere Leben damit vermittelt wurde. Weil letztendlich die Rolle der Frau, ja, es ist schon auch das Klassische, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht, weil ich anhand meiner eigenen Eltern, die selbstständig sind und wo meine Mutter immer gleichberechtigt mit dabei ist, da auch nicht dieses typische Bild vermittelt bekommen habe. Aber dennoch habe ich die klassische Kernfamilie, wo es Mutter, Vater, Kind gibt, sehr, sehr stark vorgelebt bekommen, was auch in meiner Erfahrung eine total schöne Erfahrung war. Aber als ich älter wurde, gemerkt habe so, okay, mein Leben läuft aber ein bisschen anders und was bedeutet das denn aber, wenn ich halt nur diesen einen Begriff von Familie gründen und Familie kenne und merke, weiß aber gar nicht, ob das sich in meiner Zukunft so abbilden wird, ob es passieren wird und ob ich es auch überhaupt möchte. Aber was ist dann die Alternative?
Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, 37 Kinder los, beziehungsweise viele benutzen inzwischen ja, glaube ich, hast du auch geschrieben, den Begriff kinderfrei, weil das nicht so negativ konnotiert ist.
Genau.
Irgendwie, ne? Kinderfrei mit Hund und als Freelancerin. War das das, was du als Kind oder Jugendliche oder junge Erwachsene im Kopf hattest von deinem späteren Leben mit Mitte 30?
Kinderfrei ist so ein Begriff, den ich innerhalb meiner Recherchen für das Buch, auf den ich auch gestoßen bin, den viele benutzen, wenn sie es wirklich selbst gewählt ohne Kinder sind. Mhm. Und kinderlos hat halt immer auch noch so diesen Mangel. Und deswegen ja, finde ich das eine schöne Alternative. Aber ich kann aktuell für mich gar nicht sagen, ob ich kinderlos oder kinderfrei bin. Weil genau diese Entscheidung ist für mich, ich greife jetzt etwas raus, aber die ist für mich noch gar nicht so richtig gefallen. Aber das wollte ich gerade schon mal vorweg schicken. Und um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen. Also ich habe das nicht aktiv gedacht, aber es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Also diese Phrasen, wenn du mal groß bist und eigene Kinder hast zum Beispiel, das ist total gängig einfach gewesen. Und ja, in meiner kindlichen Vorstellung war das so. Erwachsen sein, erwachsene Frau sein bedeutete irgendwann auch Mutter sein. Und egal wo, es wurde ja nun mal überall dargestellt und ja, diese Geschichte überall. Und ich habe sie auch mit meinen Barbies weitergetragen. Und also das ist ja auch was.
Ich übrigens auch mit meinen Barbies.
Das siehst du. Also genau, die ja, haben alle irgendwann geheiratet und Kinder bekommen und auch meine Disney-Prinzessinnen. Also es war wirklich, leider Gottes, wirklich echt so ein Klassiker, wo ich gemerkt habe, oh, auch dieses Ding um, ja, dann ist dann Hochzeit und weißes Kleid und so. Ich fand das als Kind schon, fand ich schon Knaller. Also ich hatte schon auch andere Spielsachen und andere Hobbys und so weiter, aber das war schon einfach ein Teil, der mich auch geprägt hat. Und letztendlich, wenn man sich die ganzen Filme und Medienlandschaft unserer Generation da anschaut, das ist die Haupterzählweise.
Aber setzt das unter Druck auch, wenn man natürlich auch wie du konfrontiert wird mit Fragen wie, wann ist es denn bei dir endlich mal soweit?
Auf jeden Fall. Also zumindest mich hat das unter Druck gesetzt. Ich kann jetzt nicht für alle Frauen sprechen, weil wie gesagt, es kommt einfach auch darauf an, wie man selbst darauf schaut, wie man groß geworden ist und so weiter. Aber ich habe definitiv gerade, also als ich 30 wurde, gar nicht mal so krass, aber dann so irgendwann mit Anfang 30, dann wurde mir das irgendwie klar. Und dann war dieses, fuck, also irgendwie ist so dieses, oder ist mir selbst klar geworden, wie tief das auch in meinem System eingespeichert ist, diese Erzählweise von, und auch diese abschreckenden Geschichten von Mitte 30, Single-Frau, das ist, das steuert Richtung, ja, da ist dann irgendwann auch das Ende der Möglichkeitsfahnenstange quasi erreicht. Und da werden einfach sehr, sehr angstmachende, traurige Geschichten erzählt. Und das hat dann irgendwann meine Wahrnehmung von mir selbst auch beeinträchtigt, dass ich gemerkt habe, ich hatte so eine Enge im Kopf, die sich auch wirklich als Enge in meinem Körper plötzlich angefühlt hat. Dieses, ich entspreche etwas nicht. Und mir fehlte so ein Vorbild, was denn ja auch gut sein kann im Leben, weil ich zum einen damals auch überhaupt nicht auf diesem, also es war kein innerer Wunsch von mir, jetzt klassisch anzukommen. Und ich war eigentlich glücklich mit dem, wie ich gelebt habe. Aber ich hatte das Gefühl, durch meine eigenen Glaubenssätze und durch das, was an mich herangetragen wurde, das darf jetzt aber nicht mehr so sein, weil dieses Alter, es gibt einen Zeitstrahl und dieses Alter suggeriert dir, du musst jetzt die Meilensteine langsam mal angehen. Und die waren in meinem Leben nicht so da, wie die Gesellschaft die eigentlich definiert als Frau Mitte 30, als Single und wirklich weit weg von Familiengründung. Und das hat mich dann irgendwann, mich selbst als dieses Worst-Case-Szenario, als Lebensentwürfe für mich selbst auch ja, auf einmal so erscheinen lassen. Ne? Ich sag mal so Bridget Jones und die ganze Scheiße, die da drüber in unseren Teenagerjahren auch, so das war ja irgendwie so dieses klassische Bild. Und plötzlich merkst du selbst so, wow, ich bin plötzlich dieses Schreckgespenst für viele innerhalb dieser Lebensentwürfe und dieses Bedauerliche und andere machen sich Sorgen, dass ich vielleicht irgendwie so enden könnte. Und das ist so Das hat mir schon auch Druck gemacht, auf ganz vielen Ebenen.
Ich glaube auch solche Filme, weiß nicht, wie du das siehst, aber so Filme wie Bridget Jones würde es heute hoffentlich vielleicht in der Art und Weise des Erzählens nicht mehr geben, ne? Die verzweifelte Frau, die Tonnen an Schokolade in sich reinstopft und in ihr Kissen weint irgendwie, weil sie mit Mitte 30 noch keinen gefunden hat, ne?
Absolut. Also da haben wir ja zum Glück mittlerweile viele Gegenbeispiele und das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem fand ich es extrem krass auch zu sehen, wie sowas auch einfach prägen kann, wenn man in Teenagerjahren mit solchen Storylines letztendlich aufwächst, ne?
Du hast jetzt gerade gesagt, dass dich das zunehmend unter Druck gesetzt hat, so mit Anfang, Mitte 30. Und du schreibst im Buch ja auch darüber, dass du auch eigentlich seit Jahren ja schon in Therapie bist, immer mal wieder, weil mit Anfang 20 dein damaliger Freund tödlich verunglückt ist. Und du deswegen auch mit Angststörungen und Panikattacken in deinem Leben zu kämpfen hast. Wurden die durch diesen Druck, den du gerade beschrieben hast, dadurch nochmal verstärkt? Ist es dadurch nochmal schlimmer geworden?
Also rückblickend kann ich das definitiv so sagen, dass ich jetzt ganz klar weiß, die Verlustangst, die daraus natürlich resultierte, ist mit diesem die Zeit wird knapp Narrativ quasi ja zusammengeclasht. Und das hat das Ganze halt immens bei mir befeuert, so dass ich gemerkt habe, das wurde wirklich zu einem für mich kaum handelbaren Ding eine Zeit lang. Aber natürlich in der Situation konnte ich das jetzt nicht so reflektieren, wie das irgendwie zusammenhängt. Und das war halt damals auch mit Anfang 30. Da hatte ich mich gerade selbstständig gemacht und es waren einfach sehr viele Veränderungen zeitgleich in meinem Leben. Irgendwie ist es auch da, wenn man über die Altersspanne redet, kommen ja ganz viele Veränderungen, auch im Freundeskreis. Viele gehen den klassischen Weg, sage ich jetzt mal. Es gibt Verschiebungen, Veränderungen. Das macht ja auch immer was mit dem eigenen Leben. Plus zu merken, ja, es standen auch örtliche Veränderungen und so weiter bei mir an. Und das zusammen war auf einmal so, oh Gott, es geht so viel zu Ende und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Aber das, was ich mal dachte, wie es weitergeht, das ist absolut überhaupt nicht gerade da. Und ich habe aber auch richtig Schiss davor, älter zu werden. Was bedeutet das wiederum für meine Verlustangst, wenn irgendwann gehen Menschen und wen kann ich noch verlieren? Und also das ist zu einem wabernden Etwas geworden, wo mein Körper dann mit Panikattacken und wirklich Angstzuständen darauf reagiert hat. Das war für mich ein totaler Kontrollverlust und ich habe das Gefühl für mich und für den Weg, der vor mir lag, verloren. Und dann hat sich das halt gegenseitig begünstigt.
Unter anderem ja auch, das schreibst du im Buch, weil sich deine damalige WG hier in Köln quasi aufgelöst hat und du gar nicht wusstest, was passiert. Wo gehe ich hin? Wo bleibe ich? Bleibe ich in Köln oder mache ich was ganz anderes? Du bist dann aber erstmal für ein paar Wochen oder Monate, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall nach Portugal. Warum war dir das wichtig, dann aus allem mal rauszukommen?
Genau, das war wirklich dieses, es kam so viel zusammen und jetzt geht auch noch quasi das Zuhause, was ich irgendwie loslassen muss. Und zeitgleich zu merken, vorm Alleinewohnen hatte ich mega Schiss, weil ich unkontrollierbare Angstzustände zu dem Zeitpunkt hatte und gar nicht wusste, was ist denn mit mir los? Wo ist denn eigentlich das Problem? Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, der Weg geht nur in die Bewegung. Und jetzt bin ich selbstständig. Das hat den riesen Nachteil, dass ich zwar gerade merke, ich habe keinerlei Absicherung, auch jetzt zu merken, okay, mental struggle ich und es gibt aber nur mich, die dafür verantwortlich ist, auch finanziell, hat aber den großen Vorteil, ich kann jetzt auch einfach mal mich auf den Weg machen. Und das hat dann für mich bedeutet, okay, ich kann meine Ängste, meine Welt nicht so mini klein schrumpfen lassen und ich stehe aber auch so an der Wand, also habe ich meine Sachen eingelagert und habe gesagt, ich versuche jetzt das, was ich habe, wirklich als Vorteil zu nutzen und ortsunabhängig zu arbeiten und mich auf den Weg zu machen, um meinen Geist zu weiten und auch wirklich zu merken, was es da draußen sonst noch geben kann, um auch Weite in mein Denken zu bringen und in diese Bewegung zu kommen. Und dann habe ich kam eins zum anderen, habe ich mit Portugal gestartet. Dort erst ein Klassiker, aber ein Retreat gemacht, was mir auch gut getan hat, um irgendwie mal so runterzukommen. Und ja, dann habe ich mich da einfach ein bisschen treiben lassen, hatte so einen ersten Auftrag, ja, habe dann aus so kleinen Cafés gearbeitet und immer wieder versucht zu verstehen, welche Ängste sind da, wie kann ich da reingehen, natürlich mit therapeutischer Begleitung auch. Und was passiert, wenn ich merke, ach krass, ich habe es einfach ausgehalten und es ist gar nicht, also wie komme ich in eine Selbstwirksamkeit wieder und was passiert, wenn ich merke, wenn man eine Enge im Denken aufbricht, da kann richtig, richtig Gutes einfach bei rauskommen.
Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz einmal aus deinem Buch zitieren, was du nämlich geschrieben hast. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Step, den du da gerade beschreibst, dass du an einem Punkt warst, wo du geschrieben hast, aber was ich nicht mehr sein möchte, erschöpft vom Wettrennen ums Ankommen. War das auch so ein bisschen das, was du gerade beschreibst, so dieses Gefühl von, ich will nicht mehr ankommen, sondern ich will jetzt einfach auf den Weg gehen und da quasi gucken, was passiert?
Ja, also es waren zwei Dinge im Endeffekt. Auf der einen Seite auch aus dem Vergleich rausgehen, der bei mir schon auch da war, wenn man merkt, im Umfeld gibt es diese besagten Veränderungen und dann kommt oder kam bei mir oft auch so eine innere Stimme oder eine innere Kritikerin, die eben dieses Gelernte abspulte, so von wegen, es gibt ja diese eine Blaupause fürs gute Leben und du hast die gerade nicht, du weißt aber auch gar nicht, ob du die möchtest, aber du kriegst es auch gar nicht hinterfragt gerade und du gehst immer nur in den Vergleich und kackst da quasi ab innerlich. Deswegen nicht mehr wettrennen, also nicht mehr weiter vergleichen, sondern gucken, was ist denn irgendwie gerade gut bei mir und in meinem Leben und welche Freiheiten ergeben sich dadurch. Das auf der einen Seite und das, was du gerade sagtest, dieses, ja, nicht ankommen, weil weiß ich gar nicht, ob man überhaupt ankommt oder ob ankommen nicht auch meint, bei mir ankommen. Und das bedeutet, auch in die Bewegung zu kommen. Ja, beides meinte ich.
Neue Dinge über sich zu erfahren quasi, ne? Und damit ja irgendwie zufrieden zu sein mit dem, was man hat, weil das schreibst du nämlich auch an einer anderen Stelle im Buch. Singles fehlt die Geborgenheit, der Halt, das Glück, die Sicherheit in den Köpfen der anderen. Das fand ich sehr schön, dass es ja nicht bedeutet, all das nicht zu haben, eben Geborgenheit, Halt, Glück, Sicherheit, sondern die kann man ja auch als Single haben. Aber worin findest du die? Was sind Dinge, die dir gut tun in deinem Leben?
Genau, das ist definitiv eine Sache, die ich im Endeffekt schon immer in mir getragen habe, so dieses, ich habe noch nie daran geglaubt oder das gespürt, dass mir in meinen Single-Zeiten irgendwas fehlte, weil ich einfach schon immer sehr tolles Netz aus FreundInnen und Familie und so weiter um mich hatte. Aber irgendwann habe ich ja gemerkt, dass es von außen rangetragen wurde und das hat mich das Ganze nochmal mehr auch bewusster hinterfragen lassen. Und dann kommt man ja wie auf so einer kleinen Kette zu immer mehr Dingen und dann kommt man irgendwann zu der Frage, ja, Moment mal, aber was ist denn das Bedürfnis hinter einer Beziehung? So, weil da, also das nochmal als Einschub, das ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht wirklich um ein Nebeneinander, es geht überhaupt nicht um Single Empowerment. Klar, aktuell bin ich Single, aber natürlich ist es irgendwann auch wieder schön, in einer Beziehung zu sein. Aber vielmehr dieses Lechzen danach, nach diesem einen Ding, was dann eben nur diese Geborgenheit geben kann. Und da irgendwann in diese Hinterfragung zu kommen, zu sagen, das ist ja, genau, eine Zugehörigkeit, das ist eine Verlässlichkeit, das ist ein Geliebtwerden. Und wenn ich mich dann mal umschaue, was ich für tolle Menschen in meinem Leben habe, die mir diese Komponenten auf jeden Fall auch spiegeln, ohne dass es die klassisch-romantische Liebe ist. Klar, da fehlt natürlich der körperliche Aspekt dann drin, aber dieses mal aufzuspalten auf mehrere Menschen und auch auf mich selbst, indem ich lerne, was tut mir gut, was macht mir Spaß, sowas wie ein Buch zu schreiben, was das für eine Energie in mir freigesetzt hat, Orte zu wechseln, mehr Ruhe in mein Leben zu integrieren, ja, immer wieder diese Freiheit zu haben, dass morgen einfach richtig gute Dinge passieren können, so, dass ich mich morgen, weiß ich nicht, eine super geile Idee haben kann, die ich auch umsetzen kann, weil ich diese Offenheit und Flexibilität aktuell in meinem Leben habe. Oder dass ich mich morgen krass verlieben kann. Auch gut. Also,
Wir wissen alle nicht, was morgen passiert. Ja. Ne? Und es können halt eben einfach auch die schönen Dinge morgen passieren.
Genau.
Und das ist ja auch Teil deiner Reise quasi gewesen, weil du gerade Ortswechsel gesagt hast. Du bist dann, als du aus Portugal zurück bist, erstmal nach Hamburg, hast entschieden, da ist jetzt irgendwie mein neuer Lebensmittelpunkt, weil du auf deiner Reise in Portugal jemanden kennengelernt hast und der gesagt hat, also sie quasi, ne, komm doch nach Hamburg. Aber auch das war ja schwierig, weil dann diese Corona-Pandemie irgendwie noch da reingeclasht ist und du jetzt ja heute wiederum in Düsseldorf lebst. Aber wenn man sich das auch so anguckt, weil du vorhin auch mal irgendwann den Begriff des Zeitstrahls benutzt hast, es ist ja definitiv einfach nicht geradlinig. Und hast du für dich akzeptiert, dass es auch einfach, dass das Leben nicht geradlinig ist?
Ja, absolut. Und das war wirklich so das krasseste Learning der letzten 3 Jahre, weil wie du gerade schon gesagt hast, dieses so, alles klar, State of Mind ist irgendwie Vollkatastrophe, damit bin ich nach Portugal. Und wie dann Dinge, wenn man mal so ein bisschen die Kontrolle sein lässt und ein bisschen loslässt und sagt, ja, come on Leben, was hast denn so in petto, was kann passieren? Dann dort auf einmal im Retreat eine Hamburgerin kennengelernt, wo ich schon wusste, okay, wir verstehen uns gut und heute echt gute Freundinnen sind. Und die dann gerade sich von ihrem Partner getrennt hatten, WG-Zimmer frei hatte, somit sagte hier Hamburg. Und wie dann alles zusammengefunden hat, das war für mich echt so ein Ding, ja, das ist Timing. Und das sind auch manchmal Synchronizitäten, die im Leben irgendwie passieren kann, fernab von irgendeinem vermeintlichen Masterplan. Und das hat mir, also das hat sich dann so weiter durchgezogen. Dann auf einmal, ja klar, Corona war alles irgendwie schwierig und immer diese Frage, wo bin ich denn zu Hause? Habe ich dann gemerkt, Hamburg dann doch nicht. Und genau sowas hat mich dann aber auch wieder zu Düsseldorf zurückgeführt, dort, wo man ursprünglich mit alles angefangen hat. Ne?
Mit dem Studium.
Mit dem Studium. Ja. Und ich auch denke, wow, okay. aber die große Message dahinter ist ja letztendlich, ja, das Leben folgt auch irgendwie so eigenen Gesetzmäßigkeiten und das Ganze eher als Reise betrachten. Das gelingt mir auch nicht immer. Klar, manchmal kommt es wieder durch, dass ich denke, ach du lieber Gott, und jetzt irgendwie so dieser Glaube daran, irgendwie bis 40 muss man aber doch alles auf der Kette haben. Und dann aber auch wieder dagegen zu setzen, ja, aber was denn auf der Kette? Was machen wir denn? Hoffentlich werden wir alle älter. Was machen wir denn mit den ganzen restlichen Jahren? Und ist es nicht viel geiler, das Ganze als ein immer weiter werden für sich selbst, so wer man auch als Person noch werden kann, was man sich als Kind niemals hat vorstellen können, welche Menschen man noch treffen kann, welche Orte man sehen kann, wie eins zum anderen führt. Und ich finde, es ist so ausgelutscht, aber es hat sich für mich wirklich als wichtig auch herausgestellt, echt mal kurz im Moment bleiben und darauf zu vertrauen, so, das ist mein Weg. Und der führt mir, irgendwie habe ich so ein Grundvertrauen in mich. Mir werden immer wieder neue Menschen begegnen. Mir werden neue Ideen kommen. Es werden neue Dinge sich entwickeln. Aber ich muss in die Bewegung kommen und mich auch trauen, loszugehen und mich nicht von dieser Enge von Erzählweisen, aus dem, woraus das richtige Leben besteht, limitieren lassen und damit halt durch so eine Brille von gesellschaftlichen Imperativen schauen, in der ich einfach, ja, mich dem beuge und sag, ja, jetzt, schade, ist jetzt irgendwie nicht so gelaufen. Dann wird ja auch erzählt, so ab 40 werden Frauen ohnehin unsichtbar, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal langsam. So, wenn ich so eine Scheiße halt höre, das ist halt höchst problematisch, dass das oftmals immer noch mitschwingt. Und ja, es ist so wichtig, seinen Weg daraus zu finden. Und es ist für mich auch wirklich dem Leben mal eine Chance lassen, dass es auch mal passieren kann.
Passiert das oft oder kannst du sagen, gibt es so Situationen, wo das so passiert, wo dir Menschen das Gefühl geben von, jetzt ist dein Leben ja eh vorbei? Also sind das manchmal, ich kenne das bei mir, sind so Gespräche mit der Familie irgendwie oder mit der Tante auf dem 50. Geburtstag von wem auch immer, wo man so das Gefühl bekommt oder vermittelt bekommt, man sei nicht richtig oder irgendwie der Zug sei abgefahren. Hast du auch solche Situationen im Alltag?
Definitiv. Also das hat auch eine Zeit lang schon auch dazu beigetragen, dass ich selbst an meinem Weg und an allem irgendwie so gezweifelt habe. Bestes Beispiel, davon erzähle ich auch im Buch, ein Arztbesuch. Es ging nur einfach um eine Tetanusimpfung bei einem Vertretungsarzt. Und der kannte mich ganze 10 Minuten und schaute einfach in meinen Impfpass und ja, röteln und keine Ahnung was. Und dann, ja, Kinderplanung abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt war ich 36 und ich dachte mir so, noch gar nicht angefangen. Und er tippte sich wirklich so aufs Handgelenk, so als Uhr. Und dann so, tja, da würde ich mal sagen, tick-tack. Ich war wirklich so perplex, weil es halt so hart übergriffig ist und auch so...
Arschloch, kann man sagen.
So, Entschuldigung, du kennst mich ganze 10 Minuten, du weißt gar nicht, was in meinem Leben abgeht. Und ja, natürlich, riesiges Arschloch, ohne Frage, aber trotzdem ist das wieder ein Problematisieren von außen. Und jetzt kann man easy sagen, ja, aber lass den doch halt einfach labern. Aber es trifft ja schon auch immer wieder diesen eigenen Punkt, der für mich noch nicht geklärt ist. Will ich das denn irgendwann und wird es passieren? Dass ich doch eine klassische Familie gründe. Also ich bin halt immer noch in diesem Finden davon, aber ich habe für mich festgestellt, ich möchte es halt einfach mehr loslassen. Aber bedeutet nicht, dass ich damit nicht auch verwundbar bin. Ne? Und dieses, wenn andere für mich Züge als abgefahren sehen, das ist schon auch verletzend. Und da kann ich mich auch heute noch nicht gut von abgrenzen. Aber das natürlich, das passiert. Also ich habe auch Fragen mit Anfang 30 schon so gestellt bekommen. Ja, willst du nicht, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe, willst du nicht mal richtig Geld verdienen? Willst du nicht mal eine Familie gründen? Wo ich so dachte, also ich finde es gerade heraus, aber das ist jetzt wirklich keine Unterhaltung, die wir beide jetzt hier führen müssen. Und vielleicht definieren wir auch irgendwie ein erfolgreiches Leben auch unterschiedlich.
Das ist krass irgendwie, ne? Wie oft das Leben der anderen quasi bewertet wird, ne? Also manchmal bewusst, manchmal unbewusst, aber eben einfach auch von gesellschaftlichem Druck, von Narrativen, die irgendwie ja erzählt werden. Im Übrigen, das fand ich sehr lustig, dass dieses Kapitel, auch wenn das ja keine lustige Situation war, aber dieses Kapitel im Buch, wo es um diesen Arzt geht, heißt Uterus statt Tetanus oder wie rum?
Tetanus und Uterus.
Genau, es ist sehr lustig, ich musste sehr schmunzeln.
Ja, es ist eine von 1000 Situationen als Frau Mitte, Ende 30, wo aus einem wirklich harmlosen Thema das Thema auf deinen Uterus plötzlich zu sprechen kommt, wo man denkt, okay, also beachtlich viele Möglichkeiten, um darüber zu sprechen und alle sind übergriffig.
Du bezeichnest im Buch diese Phase von, ich weiß irgendwie eigentlich gerade gar nicht so richtig, was ich will und wie es weitergeht, aber ich versuche auch, mich darauf zu verlassen, dass mein Weg schon irgendwie nach vorne geht. Aber du nennst diese Jahre des Ungewissens und diese Jahre in den 30ern als Schiebebrückenjahre. Warum?
Ja, ich hatte, als ich damals so wirklich so volle Kanne drin steckte, ich weiß auch nicht, das ist ja eigentlich ein Begriff, den es gar nicht gibt, aber das war immer dieses Bild für mich. Also ich hatte das Gefühl, es gibt so zwei Ufer, würde ich jetzt heute auch gar nicht mal sagen, aber damals war das so. Dieses, wo ich noch stand, klassisch so, boah, bin gerade irgendwie, arbeite in einer Agentur, wohne in der WG und bin so Feiermädchen und alles ist irgendwie geil und finde ich auch vollkommen fein mit 30. Und dann gibt es plötzlich dieses andere Ufer, wo in meiner Vorstellung alle gesettelt waren und wo man halt dann die Klassiker irgendwie so hat. Und darüber ging halt so eine Brücke, die aber auch nicht eine statische Brücke war, sondern die sich so mechanisch so verschob. Und darunter war einfach eine super, super tosende See. Und ich habe mich immer auf dieser Brücke gesehen und es ging vor, zurück und ich konnte da kaum Halt drauf finden. Und ich war weder an dem einen Ufer noch an dem anderen. Und darunter waren einfach nur Unruhe und Ängste und Aufgewühltheit und deswegen nenne ich das die Schiebebrückenjahre. So dieses, ich finde da irgendwie meinen Weg. Mittlerweile würde ich es, wie gesagt, anders beschreiben, weil es für mich noch andere Dinge gibt als das eine und das andere Ufer. Aber das war damals meine Gefühlswelt.
Auf welcher Art von Brücke befindest du dich denn dann jetzt im Moment? Ist es eine Hängebrücke oder ist es vielleicht einfach nur ein Steg, der ins Wasser führt? Oder was kommt dir so in den Kopf, wenn du an deine Gefühlswelt jetzt so denkst?
Vielleicht ist es wirklich irgendwie eine coole, abenteuerliche Hängebrücke, die mir manchmal auch Angst macht, die aber mich manchmal einfach richtig flasht, weil man tolle Dinge, einen tollen Ausblick hat, weil es auch ein bisschen Nervenkitzel ist und weil es trotzdem eine Sicherheit ist, weil ich ja weiß, Schritt für Schritt geht es weiter. Und vielleicht ist das ein ganz gutes Bild.
Kommt natürlich auch auf die Art der Hängebrücke an, weil manchmal sind die ja auch so ein bisschen, je nachdem, wo man im Urlaub ist, ein bisschen tatsächlich ein bisschen beängstigend, ne? Wenn das nur aus so Seilen besteht und so ein Holzbretterchen. aber auch so ist das Leben ja manchmal, ne? Das besteht ja manchmal auch aus ein paar losen Seilen und Holzbrettern und man fühlt sich vielleicht nicht so sicher, aber man kommt irgendwie trotzdem weiter, ne?
Genau, vielleicht ist auch das wieder ein wirklich sehr schön gezeichnetes Bild von dir, ja.
Von dir? Das hast du gezeichnet,
meine Liebe. Ja, dann haben wir das im Team gezeichnet mit der Hängebrücke.
Ich finde tatsächlich bei all dem, was du gerade so sagst, auch nochmal einen Satz ganz schön aus deinem Buch, den ich nochmal zitieren möchte, dass du sagst, lasst uns lieber freier denken und normalisieren, dass jeder Mensch eigene Vorstellungen von einem erfüllten Leben hat und dieser ja von niemandem rechtfertigen muss. Finde ich total schön und ich habe so die Vorstellung, geil, dass diese Welt könnte einfach eine so viel bessere sein, wenn das so wäre, ne? Dass wir uns davor irgendwie nicht mehr rechtfertigen müssten vor unserem Weg.
Absolut. Und da ist ja leider Gottes die Realität noch eine ganz andere. Aber ja, ich finde, dafür ist es halt super wichtig zu sehen, was andere Menschen machen und wirklich auch, ja, sich Vorbilder zu suchen, die ihre Geschichten erzählen, weil wir können diese ganzen angstmachenden Stories nur hinter uns lassen oder diese limitierenden Stories oder dieses, was man denkt, wie der richtige Weg ist, wenn wir anfangen, eigene Geschichten zu erzählen und uns die untereinander auch weiter zu erzählen, weil das zeigt halt einfach auch, wie unterschiedlich Lebensentwürfe sein können und wie cool die aber auch alle nebeneinander sein können, dass es gar nicht um besser als geht, sondern um, ja, auch gut. Deswegen heißt das Buch auch, wie es heißt, ganz schlicht und einfach. Und das war irgendwie so mein Anliegen auch damit und das, wonach ich auch wirklich so gesucht habe. Und deswegen war es mir auch ganz wichtig, im Buch auch noch so ein paar Interviews mit Frauen zu integrieren, die mir immer Mut gemacht haben mit dem, wie sie leben, die jetzt nicht den klassischen Vorlagen entsprechen. Also manchmal in einzelnen Punkten, aber nie diese gesamte Mustervorlage, wie sie halt gerne gezeichnet wird. Und ja, wie geil diese Leben auch sind, ne? Und es gibt nun mal, da müssen wir uns auch von frei machen, immer dieses You can have it all. Das macht auch harten Druck und das braucht auch, um wirklich alles haben zu können, brauchen wir Ressourcen und die sind nicht in allen Menschen zu gleichen Teilen da. Und das einfach mal loszulassen und auch zu lernen, ja, wenn Dinge nicht so kommen, wie man sich das vorgestellt hat, gesund traurig darüber zu sein, aber sich nicht noch von der Gesellschaft traurig anmalen zu lassen. Und das ist das, was, glaube ich, so diese Schicht, die so über mir lag, dass ich das Gefühl habe, ach du lieber Gott, wenn ich das aber nicht mehr, wenn ich nicht hier Hausmann, Kind, hasse nicht gesehen, alles habe, dann wird mir niemand irgendwann mal glauben, selbst wenn ich mich selbst daraus emanzipiert habe, dass ich ein glückliches Leben habe. Und das finde ich krass einfach. Und das ist ja für ganz viele Lebensrealitäten so, dass das scheiße ist. Und das können wir, glaube ich, nur ändern, indem wir zeigen, nee, ich habe so und so und so diese Geschichte und das ist toll. Es ist nicht perfekt, aber es gibt kein perfektes Leben. Aber es ist trotzdem auch richtig gut.
Das ist voll schön, dass du das sagst und wie du das sagst. Als du gerade You Can Have It All gesagt hast, der Freund einer Freundin sagt immer, wenn du 100% willst, kriegst du am Ende gar nichts. Und das ist halt natürlich eben genau das, ne? Sich manchmal auch einfach damit zufrieden geben, was man vielleicht hat und auch was man geschafft hat, weil du ja gerade auch die Interviews angesprochen hast, die du geführt hast für dein Buch und die man lesen kann. Da stellst du, ich glaube, allen die Frage, worauf bist du rückblickend besonders stolz, was du vielleicht schon in deinem Leben geschafft hast? Was würdest du denn darauf antworten?
Ah, oh, wieder eine gute Frage. Die ist aber naheliegend eigentlich, mir die selbst mal zu stellen. Aber ich glaube, ja, aktuell ist es wirklich die letzten Jahre so zu mir zu finden, wie ich es getan habe und wirklich zu verstehen, man kann einfach auch wirklich mal richtig strugglen und es ist wichtig, dass man sich Hilfe holt und es gibt aber irgendwelche Wege raus und die sind vielleicht am Anfang gar nicht ersichtlich, wie die sein können, aber dafür offen zu bleiben, wie vielfältig die auch sein können und mehr Geduld mit dem Leben und mit mir selbst zu lernen, um dann vielleicht auch einfach mal positiv von Dingen überrascht zu werden, wie auch immer die aussehen mögen.
ich habe gerade, als ich die Frage gestellt habe, habe ich überlegt, ob ich sie umformulieren soll, weil die Frage, worauf bist du besonders stolz, ja manchmal auch gar nicht für uns so einfach zu beantworten ist, ne? Aber gibt es etwas aus deiner Vergangenheit, an das du besonders häufig denkst? Vielleicht ein Erlebnis, eine Reise, eine Begegnung, eine Party? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das ist etwas, da denke ich ganz oft dran? Vielleicht war es auch der Moment, als du das erste Mal dein Buch in der Hand hattest.
Klar, natürlich. Buch auf jeden Fall. Aber das ist immer noch gar nicht so richtig angekommen. Also ich glaube, es kommt vielleicht auch noch so dieser richtige Wow-Moment, weil ich noch voll irgendwie so in diesem ganzen Prozess bin. Was aber auch, also das ist jetzt kein Meilenstein, aber das habe ich auch im Buch erzählt, ist dieser Moment in Portugal an so einem Aussichtspunkt, wo ich mit den beiden Retreat-Teilnehmerinnen, die heute auch wirklich gute Freundinnen von mir sind, auf einem Mini-Roadtrip, wo ich abends noch nicht wusste, wie komme ich eigentlich hier so aus dem portugiesischen Gebirge und wo soll ich übermorgen arbeiten, wo sich wieder was ergeben hat, dass man zusammen zum kleinen Roadtrip aufgebrochen ist und dann waren wir an der Algarve und dort einfach an so einem Punkt zu stehen und es war super windig und ich hatte plötzlich das Gefühl, wow, da war wie sowas Innerliches gelöst und ich war plötzlich so zuversichtlich, obwohl sich eigentlich gar nicht so viel geändert hatte. Aber das ist oftmals etwas, woran ich denke, wenn ich denke, oh je, wie geht's denn weiter? So dieses Innere, es geht immer weiter. Und das habe ich da ganz deutlich gespürt.
Wie schön. Ich muss immer, bei sowas werde ich immer so rührselig ist das falsche Wort, aber mich berührt das immer, weil ich das so schön finde, wie du das erzählst, dass du so ein Gefühl hast auf einmal, dass sowas in dir gelöst wird und du auf einmal, ja, dich auf den Weg gemacht hast quasi und dich ja auch immer noch auf den Weg machst, du ja eben noch nicht angekommen bist. Es gibt noch eine andere Frage, die du im Interview auch, ich glaube, allen Frauen gestellt hast. Was würdest du deinem jüngeren Ich vielleicht aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
Ich glaube, ich würde sowas sagen wie, hab Geduld und versuch immer darauf zu hören, was in dir so ein positives Kribbeln und Vibrieren irgendwie so ganz tief im inneren Gefühlsleben auslöst. Und dann versuch dem nahe zu gehen, weil das sind die Momente, wo du dich lebendig fühlst. Und darum geht es doch. Eigentlich irgendwie, wenn man nachher zurückblickt. So, wann war ich wirklich lebendig? Wann habe ich das gefühlt? Und das ist für mich ein wichtiges Learning in den letzten Jahren gewesen. Und ist es auch immer noch dieses,
im Moment sein irgendwie, ne? Und das zu genießen.
Ja, und wirklich so eine positive Aufgeregtheit in Situationen, die man so vielleicht sich gar nicht ausgemalt hat, aber so über sich zu lernen.
Hallo Else, jetzt muss man vielleicht kurz sagen, dass die Jenny, dass du mit der Else hier bist, mit deinem Hund. Und die Else kommt gerade an.
Ja, das ist langweilig.
Ist die langweilig? Wir sind ja auch gleich schon durch, Else.
Und vielleicht würde ich auch wirklich ganz klar sagen, vertrau oder setz auf das Timing deines Lebens. Und das ist nirgendwo auf einer Timeline mit irgendwelchen Alterszahlen definiert, sondern das kann sich erst entfalten, wenn du dich selbst auf deinen Weg machst. Und da ist vieles möglich, aber nichts ist ein Muss.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Jenny, beziehungsweise was du am Schluss auch nochmal schreibst, das möchte ich gerade auch nochmal zitieren, weil ich das so schön finde. Das gute Leben ist ein Prozess, kein Daseinszustand. Es ist eine Richtung, kein Ziel. Psychologe Carl Rogers nailed it, denn es gibt keine Glücksformel, die besagt, welche Bausteine zusammengesetzt werden müssen, um tiefe Zufriedenheit zu empfinden. Ich finde das toll. Ich finde toll, was du für eine Reise gemacht hast. Ich finde toll, dass du das niedergeschrieben hast, dass du das teilst in der Öffentlichkeit, die guten Momente, die du hast, aber auch die schlechten, die du hattest, und finde das sehr, sehr bewundernswert. 19. März, ist das richtig? 20. März kommt das Buch, auch gut, neue Impulse zum Frausein, zu gesellschaftlichen Erwartungen und dem eigenen Timing ab 30. Kann man jetzt schon vorbestellen, ne?
Kann man jetzt schon vorbestellen, ja.
Mach das.
Ja, sehr gerne.
Boah, Jenny, das ist toll, dass du heute hier warst. Ja, und all das geteilt hast. Danke dir dafür auch, glaube ich, dass du für ganz, ganz viele Menschen und vor allem vielleicht auch junge Frauen ein Vorbild sein kannst. Das ist toll.
Oh, da kriege ich jetzt ein bisschen Gänsehaut. Danke, das ist, ja, bin ganz gerührt, dass du das sagst und super happy, dass ich heute hier sein konnte und ja, darüber auch sprechen durfte und dass du mich eingeladen hast. Also danke für das tolle Gespräch.
Voll gerne.
Und danke, Else, dass du so gut zugehört hast.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.